Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Den Predigttext finden wir heute im Lukas-Evangelium, wie Stefan schon angesagt hat und in der Lesung vorgelesen hat, haben wir die Vorgeschichte zum Predigttext gehört. Wir kommen jetzt zum Predigttext in Lukas 22, die Verse 54 bis 62. Nachdem sie ihn nun festgenommen hatten, führten sie ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohepriesters. Petrus aber folgte von ferne. Da sie aber mitten im Hof ein Feuer angezündet hatten und beisammen saßen, setzte sich Petrus mitten unter sie. Es sah ihn aber eine Magd beim Feuer sitzen, schaute ihn an und sprach: Auch dieser war mit ihm. Er aber verleugnete ihn und sprach: Frau, ich kenne ihn nicht. Und bald danach sah ihn ein anderer und sprach: Du bist auch einer von ihnen. Petrus aber sprach: Mensch, ich bin's nicht. Und nach einer Weile von ungefähr einer Stunde bekräftigte es ein anderer und sprach: Wahrhaftig, der war auch mit ihm, denn er ist ein Galiläer. Petrus aber sprach: Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und sogleich, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Da erinnerte sich Petrus an das Wort des Herrn, das er zu ihm gesprochen hatte: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Der Herr segne an uns sein Wort. Liebe Geschwister, die Predigt hat heute das Thema von Menschenfurcht und Gottesfurcht. Es gibt keine Unterpunkte, denn das ist der einzige Punkt, den wir heute behandeln wollen, mit dem wir uns einstimmen wollen auf diese Feiertage, der uns vorbereiten soll auf die nächsten Tage. Was wir soeben in der Lesung und durch den Predigttext gehört haben, geschah in der letzten Nacht, so zwischen Mitternacht und 3 Uhr. Denn 3 Uhr begannen so circa damals in Israel die Hähne zu krähen, dass es Morgen wurde. Und was wir heute gelesen haben, das steht im vollen Kontrast zu dem, was an diesem Nachmittag vor knapp 2000 Jahren mit Jesus passiert ist. Es ist eine traurige Geschichte über die Menschenfurcht des Apostels Petrus, die man so nie erwarten würde, wenn man die Geschichte im Lukas-Evangelium zum ersten Mal liest. Petrus, der Jünger Jesu, der in allen bisherigen Erzählungen im Lukas-Evangelium der mutigste zu sein schien. Er hatte 3 Jahre lang Jesus begleitet. Er hatte alle seine Wundertaten gesehen und seine Verkündigungen gehört. Er war der, der auf Jesu Wort hin sogar mitten auf dem See auf dem Wasser lief. Er hatte auch miterlebt, wie Jesus nicht nur Kranke heilte, sondern Tote wie den Lazarus wieder zum Leben auferweckt hat. Petrus war es unter den Jüngern, der Jesus als den Messias, als den Christus erkannte und bekannte. Er war bei der Verklärung auf dem Berg dabei. Und er war auch unter den engsten Jüngern, die im Garten Gethsemane bei dem letzten Gebet Jesu dabei waren. Er war also einer der engsten Vertrauten unseres Herrn. Und noch am Abend, kurz zuvor, vor der Gefangennahme Jesu, sprach Petrus zu seinem Herrn: Ich bin bereit, dir bis ins Gefängnis zu folgen, bis in den Tod hineinzugehen. Vers 33. Große Worte, über die wohl so mancher von uns schon nachgedacht hat, ob ob er sie auch sagen würde in einer solchen Situation. Und ich nehme sogar an, dass einige von uns durchaus bereit wären, für das Bekenntnis zu Christus zu sterben, wenn wir vor der Entscheidung stehen, verleugne und lebe oder bekenne dich zu Christus und sterbe. Bin mir sicher, einige von uns würden Christus bekennen und in den Tod gehen. Aber was sagte Jesus zu Petrus? Er gab Petrus eine Antwort, mit der dieser gewiss nicht gerechnet hat. Er sagte, ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Eine Verheißung, die Petrus zunächst gewiss nicht wahrhaben wollte, die er deswegen bestimmt schnell wieder verdrängt hat und vergaß. Er, der Tapfere, der scheinbar so treue Petrus, Jesus hatte ihn bestimmt missverstanden mit dem, was er ihm sagte. Etwas später kam es dann aber doch zur Gefangennahme Jesus, bei der Petrus wieder einmal wild voranstrebte und seinen Herrn tatsächlich verteidigen wollte. Noch während die anderen Jünger Jesus fragten, ob sie ihn nun wirklich verteidigen sollen mit dem Schwert, da hob er schon das Schwert und ungestüm wie er war, hieb er einem der Wächter das Ohr ab. Aber was tat sein Meister? Er rügte ihn und forderte Petrus dazu auf, damit aufzuhören, nahm dann das Ohr und heilte es. Er war freundlich zu denen, die ihm Böses wollten. Fürchtete sich Jesus etwa vor diesen Männern der Wache? Wir dürfen hier die Sanftmut Christi nicht mit Menschenfurcht verwechseln. Jesus fügte sich und wurde dann eben doch festgenommen und in das Haus des Hohepriesters gebracht, wie wir eben gehört haben. Und nur die beiden Jünger Johannes und Petrus folgten der Wache. Johannes kannte sogar den Hohepriester und wurde deshalb sogar in den Innenhof hineingelassen, in das Haus des Hohepriesters. Nachzulesen in Johannes 18, Vers 15. Und Johannes sorgte sogar dafür, dass auch Petrus hineingelassen wird von der Türwächterin. Johannes war also bekannt und womöglich noch ein Teenager und fiel deshalb wahrscheinlich gar nicht so sehr auf unter den Leuten. Ganz anders als Petrus. Es war wohl eine kalte Nacht und so brannte ein Feuer im Innenhof des Hauses. Und die Bediensteten wärmten sich an dem Haus in der Zeit, während Jesus im Haus verhört wurde. Petrus gesellte sich nun auch mit an das Feuer und wärmte sich daran wie die anderen und wollte abwarten, was nun mit Jesus, seinem Herrn, als nächstes passiert. Am Feuer standen Dienstmägde und Knechte und Beamte des Hauses, unter denen er glaubte, nicht weiter aufzufallen. Aber da sprach ihn dann doch eine Frau an, die Türhüterin, die ihn auch hineingelassen hatte, wie der Apostel Johannes berichtet. Eine Magd des Hauses, eine ganz einfache Frau ohne jeglichen Einfluss, auch wenn sie die Magd des Hohepriesters war. Sie stand eigentlich in der Stellung unter Petrus und stellte Petrus nun bloß, indem sie einfach nur sagte, dass er auch zu Jesu Jüngern gehören würde. Und was macht Petrus nun? Das ist doch keine schlimme Aussage, könnten wir jetzt denken. Sie wurde von keinem Soldaten getätigt, von dem man vielleicht etwas befürchten hätte können. Zudem war der Hohepriester ja im Haus beschäftigt mit all den anderen vom Hohen Rat. Was sollte die Bedienstete ihm schon tun können? Nur weil er zu Jesus Gefolgschaft gehörte? Sein Mitjünger Johannes war höchstwahrscheinlich sogar im Hause, dass er so genau davon später berichten konnte. Er war doch viel mehr ein Kandidat als Petrus, der nur am Feuer im Innenhof blieb. Er war viel mehr ein Kandidat dafür, dem man etwas hätte vorwerfen können, was er hier suchte. So dreist, wie er schien. Es wäre irgendwie angenehm für uns zu wissen, wenn Petrus tatsächlich in Todesgefahr gewesen wäre. Aber dem war eben nicht so. In Wahrheit brauchte es nämlich nicht viel, damit Petrus Jesus verleugnete, indem er zu dieser Magd sagte, Vers 57, Frau, ich kenne ihn nicht. Markus berichtet uns, dass Petrus auch sagte, dass er nicht wüsste, wovon die Magd spreche und gar nicht verstehe, was sie sage. Aber die Bediensteten waren nun neugierig geworden und ließen nicht locker. Und jemand von ihnen konfrontierte Petrus erneut mit der Feststellung, du bist auch einer von ihnen. Und wieder verneint Petrus jetzt schon etwas energischer. Mensch, wir würden heute vielleicht sagen, Menschenskinder, ich bin's nicht. Was war los mit ihm? Jetzt fing er sogar an, seine Aussage durch einen Schwur zu bekräftigen, wie Matthäus berichtet, 26. Kapitel 2, Vers 72. Es war ihm peinlich, zu Jesus gezählt zu werden, zu dem, der schließlich gerade im Haus verhört wurde, ausgelacht wurde, von Knechten geschlagen wurde. Und dieser Schwur hält nun eine Weile vor. Die Leute geben Ruhe, aber nur eine Stunde. Also wahrscheinlich so gegen 3 Uhr morgens wird Petrus nun ein letztes Mal angesprochen. Dieses Mal sogar von einem Verwandten des Soldaten, dem Petrus zuvor im Garten das Ohr abgeschlagen hat. Was uns wiederum Johannes berichtet. Petrus hatte sich durch seine Aussprache verraten. Die Menschen, die mit ihm am Feuer gestanden hatten, erkannten, dass er ein Galiläer sein musste, so wie Petrus sprach. Ein Beweis dafür, dass er ganz eindeutig ein Jünger Jesu sein musste. Und Lukas ist nun so höflich, dass er wiederum nur davon berichtet, wie Petrus ganz einfach nur sagte, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Aber durch das Matthäus-Evangelium und durch das Markus-Evangelium wissen wir, dass Petrus nun noch einen drauflegte. Er wollte diese scheinbar gefährliche und für ihn beleidigende Vermutung endlich ein Ende setzen. Er antwortete nicht peinlich berührt und schüchtern, sondern er gibt eine gebieterische Antwort. Und dieses Mal wird es noch schlimmer. Es reicht ihm nicht, seine Aussage durch einen Schwur zu bekräftigen, sondern jetzt verflucht er sich selbst. Das heißt, er nahm Gott zum Zeugen. Und er sagte so viel wie, ich kenne diesen Menschen nicht. Und wenn meine Aussage nicht wahr sein sollte, dann soll Gott mich und meine Familie verfluchen. Ja, dann soll er mich töten. So in dieser Art und Weise ist das zu verstehen. Das ist heftig, oder? Er gab gewiss wieder einmal schneller Antwort, als er bedenken konnte, was er da sagte. Typisch Petrus. Schließlich muss er gewusst haben, was für eine ernste Sache so ein Schwur ist. In der Bergpredigt hatte Jesus doch gesagt, dass sie nicht schwören sollen, sondern ihre Rede mit einem Ja, Ja oder Nein, Nein bekräftigen sollen. Matthäus 5, 37. Aber die sündige Natur von Petrus ließ diese Wahrheit in diesem Moment vollkommen bedeutungslos erscheinen. In Sprüche 29, Vers 25a heißt es, Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Und genau das hat Petrus zu Fall gebracht. Und nun erfüllte sich die Verheißung Jesu vollständig, indem der Hahn krähte. Was Petrus da getan hatte, wurde ihm vielleicht noch nicht vollends bewusst, als der Hahn krähte. Petrus erinnert sich aber plötzlich wieder an die Ankündigung der Verleugnung. Als Jesus ihm nun in die Augen blickte, hatte er sich vorher von den Mägden und Knechten gegenüber dafür geschämt, für einen Jünger Jesu gehalten zu werden, so schämte er sich nun Jesus gegenüber für seine Menschenfurcht, dass er nicht treu geblieben war. Es war nicht einmal eine hoch angesehene Person, sondern es waren nur Bedienstete des Hohepriesters. Und er schämte sich für seine Schwachheit im Glauben und seine Menschenfurcht. Aber woher kam diese Menschenfurcht des Apostels? Warum sollte er den Menschen um sich in dieser Situation mehr gefallen wollen als seinem Herrn und Gott? Warum war es so schlimm für Petrus, sich vor den Dienern lächerlich zu machen, anstatt Jesus treu zu bleiben und sich nicht zu versündigen? Es waren doch nur die Mägde und Knechte des Hauses. Seine Menschenfurcht war für ihn in dieser Situation wichtiger, als zu sündigen und die Gebote seines Herrn einzuhalten. Es fehlte ihm an Gottesfurcht. Aber warum nach nunmehr 3 Jahren mit Jesus zusammen? Edward Welch in seinem Buch Befreit Leben, was ich nur wärmstens empfehlen kann, um noch tiefer in diese Thematik einzusteigen, weil ich hier nur in der Predigt an der Oberfläche kratze. Er verweist uns bei diesem Thema auf die Folge der Ursünde von Adam und Eva, die für alle Menschen Folgen nach sich zog und auch für den Apostel Petrus. Denn nach dem Sündenfall fiel Adam und Eva auf, dass sie nackt waren. Sie fingen an, sich zu schämen. Voreinander, aber vor allem Gott gegenüber. Denn sie wurden sich plötzlich nicht einfach nur ihrer Nacktheit bewusst. Das war nur ein äußeres Zeichen. Eigentlich wurden sie sich ihrer Unreinheit und ihrer Sünde gegenüber Gott bewusst. Das war der eigentliche Grund für ihre Scham. Aber diese Scham gegenüber Gott verspüren wir auch gegenüber anderen Menschen. Wir haben Angst davor, dass jemand erkennt, wie wir wirklich sind und wer wir wirklich sind. Nämlich Sünder und unvollkommen. Wie bei Petrus scheinen uns Menschen manchmal näher zu sein als Gott. Uns kommt es dazu, dass wir die unangenehmen Blicke anderer Menschen als ein größeres Problem betrachten, als den Blick Gottes in unser Leben. Hinter der Angst vor der Meinung anderer Menschen, hinter dieser Menschenfurcht, wollen wir allerdings nur unsere tiefe Angst vor Gott verbergen, sagt Welch. Das Problem der Menschenfurcht liegt also nicht allein in den anderen Menschen um uns herum, sondern die letzte Ursache für dieses Problem liegt in uns. Liegt in unserer Menschenfurcht und liegt in dem Problem zwischen Gott und uns. Jesus hingegen, der als der neuere und bessere Adam, besaß keine Menschenfurcht. Was gerade im Kontrast zu Petrus hier in dieser Geschichte deutlich wird. Während Petrus unseren Herrn 3-mal verleugnete, gegenüber Menschen, die ihm eigentlich nichts Schlimmes tun konnten, stellt sich Jesus im Haus seinen Widersacher, die ihn dafür verspotteten, ihn demütigten, ihn schlugen und über seine Macht lästerten, ihm eine Krone aus Dornen aufsetzten. Aber Jesus blieb ruhig und demütig und floh nicht, sondern er erduldete das alles und noch viel mehr. Er wusste, dass er dies alles erdulden musste im Gehorsam zu seinem Vater, um nach einem Tag, an dem er stundenlang von allen Seiten Anfeindungen und Spott und Schläge erdulden musste, am Kreuz zu sterben. Und wofür? Nicht für seine eigene Schuld. Er war ja unschuldig, was sogar der Statthalter Pilatus feststellte, als sie ihn zu ihm brachten. Jesus starb für die Sünde von Menschen wie Petrus. Und wahrscheinlich lag dieses Wissen auch im Blick von Jesus an Petrus. Es war wahrscheinlich kein urteilender Blick, verurteilender, sondern ein mitleidiger Blick für die Schwäche des Petrus. In dem Wissen, dass Petrus den zornigen Blick Gottes nun nicht mehr fürchten muss, da Gott ihn von nun an durch Christus anblicken würde. Das wusste Jesus, aber das wusste Petrus noch nicht. Petrus konnte dem Blick Jesu nicht ausweichen, so wenig wie Adam es nicht konnte, sich vor Gott zu verbergen. Da war kein Ort, an dem er sich nun hätte verstecken können. Was Jesus in diesem Augenblick tatsächlich gedacht hat, ich konnte nur Vermutungen darüber anstellen. Aber wir wissen, dass er Petrus nicht nur auf diese Situation vorbereitet hat, indem er ihm sagte, dass dies genauso geschehen wird. Jesus hatte seinen himmlischen Vater auch darum gebeten, dass der Glaube von Petrus nicht aufhören möge, und das ganz klar im Zusammenhang mit der Verleugnung. Und das tat Jesus nicht für seinen Jünger Judas, der ihn verriet. Der ihn nicht nur verriet, damit auch verleugnete, sondern der ihn sogar verkaufte an den Hohen Rat. Und der sich deswegen letztlich aufhing, weil er mit dieser Scham nicht mehr leben wollte. Doch Petrus erkennt seine Schuld und dass Jesus davon genau Bescheid wusste, obwohl er nicht dabei gewesen war. Und so lief er weg und er fing an, seine Menschenfurcht zu bereuen. Das tat er, indem er bitterlich weinte. Und dieses bitterlich Weinen, das könnte darauf hinweisen, dass er glaubte, keine Vergebung verdient zu haben. Und geht es uns nicht manchmal genauso? Wie ich zu Beginn gesagt habe, wäre manch einer von uns gewiss bereit, für das Bekenntnis zu Christus zu sterben. Aber wisst ihr, wie schwer es uns fällt, aufgrund unseres Glaubens an Ansehen bei den Menschen zu verlieren? Genau so ging es Petrus. Es ging gar nicht um diese Todesangst oder für das Bekenntnis jetzt direkt zu sterben, sondern um das Ansehen, das er verlor. Und dass nun unsere alltäglichen Freunde oder Wildfremde von uns etwas denken, was wir uns nicht wünschen. Wir schämen uns schnell und vermeiden Blickkontakt, wenn uns etwas unangenehm ist. Wir wollen nicht gesehen werden. Wollen einfach nur zur Gruppe dazugehören, ohne irgendwie negativ aufzufallen. Solange wir einen guten Ruf haben, wollen wir diesen auch erhalten. Auch wenn wir dafür manchmal unseren Mund halten müssen, wo wir als Christen eigentlich etwas sagen sollten. wenn wir aufstehen sollten und uns zu den Werten und Normen der Bibel und somit Gottes bekennen sollten. Aber dann denken wir manchmal, das ist ja jetzt nicht unsere Baustelle. Aus diesen und jenen Gründen. Und das kann manchmal tatsächlich so sein. Aber wie ist es, wenn es immer häufiger zu dieser Ausrede kommt? Bis es nur noch diese Ausrede gibt. Dann ist es irgendwann normal, dass wir uns nicht mehr zu Christus und seinen Geboten bekennen. Dann wären wir tatsächlich auf dem Weg, bekenntnislos zu leben. Und ich sage euch aus eigener Erfahrung, es ist besser, von vornherein klar zu machen, wo man geistlich steht. Wenn man sich irgendwo in einer Gruppe neu vorstellt. Und wenn das nicht direkt am Anfang geht, dann sollte man die erstbeste Gelegenheit nutzen, klarzustellen, wer man ist und zu wem man gehört. Denn desto mehr Zeit verstreicht, umso schwieriger wird das. Und das sollen wir tun, auch wenn wir Gefahr laufen, dass man irgendwann über uns sagt, ha, und der will Christ sein. So verhält man sich als Christ. Ja, es ist besser, das zu tun, auch wenn man gerade dadurch in der Demut geschult wird. Es ist besser, als dass man gut dasteht vor seinen scheinbaren Freunden, aber dann ein schlechtes Gewissen hat. Keiner von uns ist perfekt, nur weil er sich oder weil sie sich Christ nennt. Wir sind vor Gott nur besser dran und haben zumeist eine bessere geistliche Zufriedenheit und Lebensqualität. Denn obwohl wir Christen auch immer wieder in Sünde fallen und immer wieder an unserer Menschenfurcht leiden, so sagt dies nichts über unser Heil aus. Schließlich dürfen wir wissen, dass Jesus auch Petrus letztlich seine Vergebung zusprach. Johannes berichtet uns im 21. Kapitel seines Evangeliums, dass Jesus nach seiner Auferstehung der dreimaligen Verleugnung des Petrus mit einer dreimaligen Frage nach der Liebe des Petrus zu ihm und einer dreimaligen Aufforderung, weide meine Herde, begegnete. Und das beendete er schließlich mit den Worten, folge mir nach. Es ist interessant, wie Jesus seinen Jünger hier tröstet. Indem er Petrus Verantwortung übertrug, sprach er ihm gleichzeitig Trost zu. Petrus wurde sich des großen Problems der Menschenfurcht bewusst und hatte nicht nur den Blick der Menschen gespürt, sondern auch den Blick seines und unseres heiligen Herrn und Retters. Aber er hat im Nachhinein auch die tiefe Liebe und die Vergebung Christi erfahren. Und er wusste, dass er durch Christi Opfer am Kreuz in Christus in seinem Heil geborgen ist. Und das gilt nicht nur Petrus, das gilt auch uns, wenn wir an Jesus als unseren Retter glauben. Auch uns gilt, wenn wir uns wieder einmal davor fürchten, vor anderen Menschen unser Ansehen zu verlieren, dass Christus all diese Scham, all das Leid bereits durchgemacht hat, dass er die Welt überwunden hat. Egal, was die Welt von uns hält und wie verächtlich sie uns anblickt, wir dürfen wissen, dass wir in Christus vor dem zornigen Blick Gottes bewahrt bleiben und geborgen sind. Wir sind nicht verborgen vor Gott, denn Gott blickt nun auf uns voll Liebe zu seinen Kindern, weil er uns in der Heiligkeit seines Sohnes betrachtet. Aber wie ging nun Petrus weiter damit um? Es blieb nicht bei dem einmaligen Ausrutscher der Menschenfurcht. die steckt eben sehr, sehr tief in uns drin. Eine Folge der Ursünde. Später in der Apostelgeschichte wird uns wiederum von Petrus berichtet. Er stand zwar in Kontakt mit Nichtjuden, Heidenchristen, aber als es um sein Ansehen ging, da hielt er sich dann doch lieber zu den Anhängern der Beschneidung und zu den jüdischen Gebräuchen, zu den Geboten Christi und zu den Heidenchristen hielt er sich nicht mehr. Von denen hielt er sich fern. Wieder hatte er mehr Menschenfurcht als Gottesfurcht. Aber sein heuchlerisches Verhalten war so schwerwiegend, es hatte Auswirkungen auch auf andere Jünger, die ihm nachfolgten in dieser Ansicht. Sodass Paulus, der Apostel Paulus, sich einschaltete und er Petrus öffentlich zur Rechenschaft zog. Galater 2, Vers 11 bis 14 nachzulesen. Und das zu einer Zeit, als Petrus bereits den Heiligen Geist empfangen hatte und vor aller Welt Jesus als den Messias verkündigte. Hatte Petrus denn immer noch nichts dazugelernt, könnten wir jetzt fragen. Aber es steht nicht in unserer Macht. Und es steht uns nicht zu, so selbstgerecht über ihn zu urteilen. Er ist nicht, erst recht nicht, wenn wir in unser eigenes Leben schauen. Vielleicht sagst du gerade, ach, Menschenfurcht, kenne ich nicht. Dann frag dich doch mal, ob du bei dem nächsten Büchertisch in der Innenstadt, in der Einkaufszone mit dabei bist. Ob du ohne Probleme Leute ansprechen würdest, ihnen das Evangelium weitergibst. Oder ob du wirklich keine Scheu hast, von Haustür zu Haustür zu gehen, Traktate zu verteilen. Oder frage dich mal, welche Gedanken und Handlungen du unbedingt vor anderen Menschen verborgen halten willst. Und dann sag nochmal, du hast keine Menschenfurcht. Jeder von uns hat Menschenfurcht. Wir alle leiden daran. Und wir sollten uns dessen bewusst sein und daran geistlich arbeiten. Und ich kann, wie gesagt, nur das Buch von Edward Welch dazu empfehlen. Aber wisst ihr, Petrus ging es eben nicht anders als uns. Er war als Apostel zwar ein durch Christus geheiligter und autorisierter heiliger Mann Gottes, aber dennoch auch ein sündiger Mensch. Und das bis zu seinem Lebensende. Und trotzdem wusste er, was wichtig ist, und was Christus gemäß ist und was richtig ist, zu verkündigen. Und das tat er dann später auch in seinem ersten Petrusbrief, im Kapitel 3, in den Versen 13 bis 15. Und die möchte ich uns einmal vorlesen. Und wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? Doch wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Ihr drohen aber, fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn, in euren Herzen. Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Ganz so, wie Jesus es getan hat. Und wenn wir wieder einmal Angst haben davor, dass Menschen in unserem Umfeld erkennen könnten, wie wir wirklich sind und wer wir wirklich sind und dass uns das bloßstellen könnte. Wenn wir Angst haben, dass sie uns ablehnen oder demütigen oder auslachen oder dass sie uns sogar angreifen könnten, sodass dass das unserer Seele wehtut, uns Schmerzen zufügt, dann tut Buße und schaut ans Kreuz. Schaut zu unserem Herrn. Dort hat er die Welt für dich und mich überwunden, damit wir Gottes Kinder sein können und Miterben all seiner Gnadengaben, die Christus für uns bereits erwirkt hat. Bekennt euch ruhig mutig zu Christus, denn er wird uns beschützen. Das ist der Grund. Und er tritt vor seinem Vater tagtäglich für uns ein und bittet für uns, dass auch unser Glaube nicht aufhören möge. Und so möchte ich noch einmal den Spruch aus dem Sprüche 29, Vers 25 in Erinnerung rufen, dessen ersten Teil ich schon genannt habe. Und nun wollen wir uns den vollen Vers anhören und damit möchte ich schließen. Menschenfurcht bringt zu Fall. Wer sich aber auf den Herrn verlässt, wird beschützt. Und der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, da bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.